Genregeschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Genregeschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Traumkriege, Virenschleime, Karriere-Kickstarter. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genregeschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, heute können wir einen Zuhörerwunsch erfüllen, allerdings aus traurigem Anlass. Und weil die traurigen Nachrichten noch nicht genug sind, müssen wir noch eine traurige Nachricht hinterher schieben. Denn mein lieber Kollege André.
Moin Moin.
Und ich sind heute nur zu zweit. Ja, Tino lässt sich leider, oder Tino muss sich leider entschuldigen, denn zum einen war er auf einer Hochzeit und zum anderen ist das deutsche Internet einfach beschissen. Man kann es nicht anders sagen. Ja, das deutsche Internet wollte uns nicht ermöglichen, eine stabile Verbindung mit ihm herzustellen, um halt zu dritt heute über ein Thema zu reden. Ja, was kein so schöner Anlass ist, denn wir wollen heute ein wenig über Chuck Russell sprechen. Für diejenigen, denen dieser Name jetzt gar nichts sagt, weil er jetzt halt auch nicht der klangvollste ist unter all diesen Horrorregisseuren, ne? Ein George Romero, ein Sam Raimi, ein Wes Craven, ein Dario Argento, die haben alle irgendwie klangvollere Namen. Und wenn man Chuck Russell nennt, fragen sich vielleicht manche Leute so, wer ist denn das?
So. Fun Fact, ich habe schon, das mache ich immer vorher schon so ein bisschen zu Cover bauen und sowas für unsere Folgen. Und als ich bei Google die Bildersuche Chuck Russell eingegeben habe, weil ich ein Bild von ihm haben wollte, sind die ersten 40 Treffer einfach nur Bilder von Jack Russell Terriern. Weil Chuck, kein Scheiß, würde ich ausprobieren, weil der Chuck Russell halt einfach zu unbekannt ist. Das tut mir sehr leid.
Und das würde Dario Argento halt nicht passieren, ja.
Also nee, ich kenne keine Hunderasse, die ähnlich liegt wie Dario Argento zumindest. Dario, ja. Schäferhund.
Deswegen, aber wenn ihr hört, was der gemacht hat, ja, dann.
Dann wird's klingeln,
denn, also, auf sein Konto gehen unter anderem Filme im Laufe seiner späteren Karriere wie Erasure oder The Scorpion King. Das klingt jetzt noch nicht so besonders, ne, aber. Ja, dann kam da in den 80ern zum Beispiel so ein schöner, schleimiger Horrorfilm namens The Blob, ein Remake, das wirklich ein sehr gelungenes Remake ist, muss man mal sagen. Und vor allem meiner Ansicht nach auch tricktechnisch sehr, sehr beeindruckend ist. Und dann gab es halt auch einen Film namens Die Maske, mit dem er unter anderem zwei Menschen zu einer ja langlebigen und weltweiten Karriere verholfen hat, nämlich Jim Carrey und Cameron Diaz. Und alles fing an mit einem, ja, dritten Teil einer Filmreihe, wo man dachte so, was kommt da jetzt? Und tatsächlich kam damit eigentlich so wirklich die Geburtsstunde des Freddy Krüger, wie wir ihn heute, sage ich, glaube ich, alle kennen und schätzen und lieben. Denn Charles Raymond Russell, so sein Geburtsname, ist der Regisseur von Nightmare on Elm Street 3. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, André. Ich muss ja sagen, Nightmare on Elm Street 3 war ja mein Erstkontakt mit der Nightmare-Reihe. Ich war mal irgendwann wieder irgendwo, ich weiß nicht warum, und hatte die Gelegenheit, auf einen Fernseher zu glotzen, auf den ich eigentlich nicht glotzen sollte, beziehungsweise ich war nicht dazu bestimmt, da drauf zu gucken, aber weil ich irgendwie da war, konnte ich auf diesen Fernseher gucken. Ich weiß nicht genau, warum. Ich hatte, glaube ich, so eine ähnliche Geschichte mal zu die Klapperschlange erzählt, wo ich mit meinem Vater halt bei irgendwelchen Mietern seines Hauses da irgendwie anwesend war. Und die den Film geguckt hatten. Und ähnliche Situationen muss das auch gewesen sein. So habe ich nämlich einen ersten Eindruck davon bekommen, worum es in Nightmare on Elm Street 3 geht. Ich weiß genau, mein Einstieg war kurz bevor der ersten Gruppensitzung. Und dann sitzen die in der Gruppe und dann erzählen die halt alle so, wer sie sind und so weiter. Und dann kommt ja schon gleich das Ding, wo der eine sag ich mal, aufgeschlitzt wird und Freddy dirigiert ihn an seinen, was sind das, Adern oder Sehnen, wie eine Marionette in den Turm der Anstalt, in dem die da, in die Kids alle sind, um ihn dann quasi im wahrsten Sinne des Wortes über die Klinge springen zu lassen.
Ja, eine sehr fiese Szene auf jeden Fall. Ja. Die hast du dann erspäht, ja.
Das war halt so, genau, das war so der erste, das erste, was ich von Freddy mitbekommen hatte. Da dachte ich, oh, was ist das für ein Film? Und ich habe tatsächlich noch ein bisschen mehr mitbekommen. Also ich habe wirklich eine ganze Zeit lang, weil mein Vater sich da, glaube ich, festgequatscht hat oder irgendjemand hat sich da halt festgequatscht. Ich kann mir das nicht anders erklären, als dass ich mit irgendjemand meiner Eltern da war und daraufhin halt auch eben länger geblieben bin, weil die sich halt irgendwie festgebabbelt haben, so, ja. Mhm. Und ich habe eine ganze Zeit lang, ich habe sogar noch mitgekriegt, wie die dann irgendwann alle freiwillig in diesen Traum gehen und dann halt alle ihre, sag ich mal, Traumpersonas annehmen. So, das habe ich auch noch mitbekommen. Und das fand ich alles echt ultra faszinierend, auch echt beängstigend und geil. Und ja, das war so das allererste, was ich zu Freddy Krüger irgendwie mitbekommen hatte. Aber halt noch nicht so der erste Film, den ich komplett gesehen habe. Das war dann tatsächlich der erste Teil.
Ja. Aber also, okay, das war auch die ersten Bilder, die du von einem Chuck Russell-Film genau. gesehen hast. Ja,
das waren okay. Die ersten Bilder, die ich von einem Chuck Russell-Film gesehen habe.
Ja.
Die ersten Bilder, die ich von Freddy gesehen habe oder halt eben von einem Nightmare-Film. Und der Grund für mich dann halt zu sagen, geil, ich will jetzt wissen, wo das herkommt, was das für einen Ursprung hat, wer diese Figur ist, so, ja. Weil das ist schon etwas, was mir aufgefallen ist, diese Figur. Und das ist ja so etwas, was Teil 3 irgendwie auszeichnet. Diese Figur wird ja jetzt schon zu einer Art Pop-Idol gemacht. So.
Ja.
Ja, ist cool. Also, genau, das er ist cool. So, ja. Also er hat irgendwie eine Mischung aus, ja, Angst natürlich, aber gleichzeitig ist er halt auch cool. Ich meine, ich muss dazu sagen, ich habe wahrscheinlich damals auch die deutsche Synchro gesehen, das erste Mal. Da ist dann halt ein Primetime-Bitch nicht so cool, ne? Also das sagt er halt nicht im Deutschen. Der sagt er halt irgendwie, ja, beste Sendezeit, du Flittchen oder irgendwie sowas. Und naja, das klingt dann natürlich nicht so geil wie im Original.
Ja, klar. Seine Sprüche natürlich trotzdem auch im Deutschen immer noch legendär. Übersetzungen haben ja doch oft gut gepasst meist, aber das hat natürlich nicht so einen Zug drauf wie Primetime, ja. Ja, nee, da war ich dann doch wieder ein Ticken zu jung für. Das habe ich dann erstmal nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich bei Nightmare auch das erste Mal auch gleich den ersten gesehen habe. Das war aber dann ein bisschen später. Ich habe auch nochmal überlegt jetzt genau, was es war, aber ich bin mir sehr sicher, die erste Berührung mit Chuck Russell bei mir war die Maske. Weil das war halt, das war halt 94. Ich bin ja Jahrgang 86, dann kam der vielleicht 2 Jahre, also im Kino habe ich nicht gesehen, aber dann kam er wahrscheinlich 2 Jahre später, spätestens dann irgendwie VHS, Fernsehen und so. Und dann, ich glaube, auf VHS habe ich ihn, glaube ich, gesehen, von meinem Bruder überspielt irgendwie. Muss dann so bisher 90 eben gewesen sein, aber die Maske, ja, das weiß ich dann noch so mit 9, 10 Jahren irgendwie, habe ich den dann gesehen. Das war auf jeden Fall mein erster bewusster Chuck Russell-Film, ja.
Im Kino oder auf VHS?
Nee, ich sag ja, VHS war das dann.
VHS. Ja, ich habe den auch tatsächlich, ich war so ein bisschen, wir hatten mit Tino schon so einen kleinen Austausch gehabt und er hatte da auch erzählt, dass er da nicht so wirklich Interesse an der Maske hatte, beziehungsweise die Maske hat ihn nicht so wirklich interessiert.
Ja, weil es zu albern war für seine Geschmäcker zu der Zeit, meinte er.
Und ich muss auch zugeben, ich habe die Maske auch erstmal ignoriert. So, das war nicht so unbedingt mein Gusto. Aber ich finde, Die Maske ist tatsächlich so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, der Höhepunkt von dem, was die Filme von Chuck Russell bis dahin schon ausgezeichnet hat. So, ja. Ich kann mal einen kurzen Abriss geben, weil er selbst beschreibt sich als Adrenalin-Junkie mit Sinn für Humor.
Mhm.
Und ich finde, das passt eigentlich ganz gut. Ja, also, da komme ich gleich drauf zurück. Charles Raymond Russell, geboren am 9. Mai 1952 in Illinois, in Park Ridge. Mutter war im Reisebusiness tätig, Vater war Werbefachmann oder in der Werbebranche tätig. Und ja, ist zur Highschool dort gegangen, ist dann auf die University of Illinois gegangen. Und dort hat er wohl schon so ein paar Kurzfilmchen gedreht, ein paar Takes gemacht. Und das war für ihn so ein bisschen der Anreiz zu sagen, okay, ich ziehe jetzt um von Chicago nach Los Angeles, wo er dann halt versucht hat, in der Filmindustrie Fuß zu fassen und wie so viele andere das eben halt bei Roger Corman dann tun konnte.
Hm.
Ja, also da sind ja einige hergekommen aus dieser Schmiede. Unter anderem so ein ja, kleiner, unbedeutender Regisseur wie James Cameron. Aber naja.
Kenn ich nicht.
Keine Ahnung, was aus dem geworden ist. So, ja. Vielleicht hat er Karriere gemacht, aber naja. Gut. Ja, also, er war bei Roger Corman untergekommen, konnte dann unter anderem zweiter Regieassistent bei Death Race 2000 sein. Wenn mich mein Gedächtnis nicht im Stich lässt, ist das der Film unter anderem mit Sylvester Stallone und David Carradine aus dem Jahr 1975. Und dann war er unter anderem auch ausführender Produzent bei einem Slasher namens Hell Night. Das war im Jahr 1981. Hast du den gesehen?
Nee, tatsächlich ich. Auch ein Film, den ich mal wieder im Regal bei mir habe. Schon lange, aber noch nie gesehen, leider.
Ja, und dort ist etwas Entscheidendes in seiner Karriere passiert. Er lernte nämlich einen anderen jungen Mann kennen, der ebenfalls später als Regisseur und Drehbuchautor doch Karriere machen sollte, nämlich Frank Darabont, den Regisseur von unter anderem Die Verurteilten oder The Mist, so heißt er im Original, ne?
Nicht also ja, bei uns der heißt,
ja,
bei nicht uns der Fock.
Der ja, nicht The Fog. Ja. Er heißt bei uns Der Nebel, aber ja, im Englischen heißt er The Mist. Und ja, die beiden haben sich bei Hell Night kennengelernt und ja, haben sich richtig gut verstanden und haben angefangen, dann halt auch Geschichten zu schreiben. Und unter anderem wurde dann Russell, der Co-Autor, das war einer von vier, wie ich jetzt gestern gesehen habe nochmal, eines Filmes namens Dreamscape im Jahre 1984. Mit Dennis Quaid in der Hauptrolle, der schon in diesem Jahr in der Lage war, die Träume anderer Menschen zu manipulieren, beziehungsweise in diese Träume einzusteigen und sie dann zu manipulieren. Noch lange bevor das durch ja Christopher Nolan und Leonardo DiCaprio gezeigt wurde. Ist für mich, muss ich persönlich sagen, leider immer noch so ein Schandfleck in meiner Vita. Habe ich schon seit Jahren hier auch zu Hause, aber immer noch nicht geschafft.
Ja, steht direkt neben Hell Night. Nee, tut er nicht, aber weil nicht alphabetisch korrekt, aber im Geiste, ja, genau dasselbe bei mir. Steht auch seit Ewigkeiten auf der Watchlist und nie Bock gehabt irgendwie.
Dummerweise. Ja, ich weiß, ich habe den, glaube ich, schon so 2-3 Mal angefangen, bin dann aber vielleicht eingepennt und hatte nicht mehr irgendwie genug Erinnerungen oder nicht genug mitbekommen, um zu sagen, ja, muss ich unbedingt weitergucken. Aber was ich jetzt so im Zuge des Todes von Chuck Russell mitbekommen habe, ist schon, also ich habe so 1-2 Szenen halt aus dem Film jetzt halt gesehen. Und da muss ich sagen, verdammt, ey, ich will den jetzt eigentlich schon relativ zeitnah mir angucken. Denn ich habe jetzt auch noch einen Film nachgeholt, den kannte ich bislang auch noch nicht. Und da war ich dann doch überrascht, weshalb ich jetzt sage, okay, da muss ich jetzt noch ein bisschen mehr irgendwie schauen, um zu gucken, ob davon auch Mast zu spüren ist, was ich bei diesen Filmen, die er selbst inszeniert hat, immer wieder spüre. Stichwort Adrenalin-Junkie mit dem Sinn für Humor. Ja, dann gab es noch einen anderen, da hat er noch eine andere Produktion mitgemacht, Back to School. Das war irgendwie eine Geschichte für und mit Rodney Dangerfield. Und über diese Zeit und über all die Jahre hat er auf jeden Fall eben so viel Interesse entwickelt, dass er unbedingt Regie führen wollte. Und ja, das hat er dann erfolgreich oder beziehungsweise er konnte sich dann erfolgreich bei einem kleinen Label namens New Line Cinema bewerben. Unter anderem mit einer Idee, die er hatte für eben eine Horrorfilmreihe, die bis dato schon 2 Teile hervorgebracht hat. Der erste war auf jeden Fall ein Riesenhit, Welthit. Naja, und jetzt stand Teil 3 im Raum und die Idee von Frank Darabont und Chuck Russell hat die Produzenten wohl so sehr überzeugt, dass die beiden zusammen mit Wes Craven und einem Mann namens Bruce Wagner das Drehbuch oder Geschichte zu Nightmare on Elm Street 3 schreiben konnten. Und Chuck Russell durfte dann auch inszenieren. Und jetzt sind wir bei dem Punkt Adrenalin-Junkie mit Sinn für Humor. Wir haben die One-Liner angesprochen, wir haben es eben schon angesprochen, ne? Also, das war ja lustig. Also, Freddy war ja jetzt nicht mehr nur die Schattengestalt. Freddy hat jetzt einen deutlich größeren Mythos bekommen mit der Mutter, die nochmal die Geschichte irgendwie ausformuliert und nochmal so ein bisschen sogar zu der Geburtsstätte des Freddy Krüger führt. Mhm. So, ja. Und gleichzeitig hast du einen Freddy, der halt, ja, bei jedem Kill nochmal so einen flapsigen Spruch irgendwie mit raushaut. Primetime Bitch ist ja nur einer davon.
Ja, er hatte plötzlich halt so Aura. Er war ein, er war einfach plötzlich halt, ja, wie du schon sagst, er war mehr als jetzt plötzlich nur so ein typisches Horrormonster, sondern er hatte eine eigene Persönlichkeit, so einen eigentlich eigenen Stil, eine Catchphrase, ist Wiedererkennungswert, die halt deutlich über einen Michael Myers und einen Jason halt hinweggingen, weil sie, glaube ich, auch sich da abheben wollten, einfach, dass er halt ein weiterer einfach nur Killer ist, so ein typischer Slasher-Killer, sondern eben das nutzen, dass er auch vor allem redet und das eben auch in eine ganz besondere Form gießen. Und 3 hat das schon, 2 hat das auch schon teilweise gemacht, aber 3 hat es nochmal neu manifestiert und auch, glaube ich, so richtig etabliert dann irgendwie.
Ja, und halt auch,
ich wollte sagen, und halt vor allem eben diesen noch mehr Comic Relief reingebracht, den ja dann auch viele eher nicht so mochten, der aber auch bei mindestens genauso vielen überhaupt erst so richtiges Feuer entfacht hat.
Das glaube ich nämlich auch immer. Man hört schon eigentlich sehr häufig, dass Teil 3 so mit der Lieblingsteil ist. Weil ich finde, Teil 3 schafft eigentlich eben genau diese Brücke zwischen Unterhaltung und Zugänglichkeit und eben halt Horror und Gewalt und Special Effects und so weiter. Schafft der eigentlich echt ganz geil. Ja. Mhm.
Und ich mag den dritten, also neben dem Original ist der dritte auch mein Liebster auf jeden Fall.
Ja, und ich kenne eigentlich ziemlich viele Leute, die es genau so sehen. So, ne? Ja. Natürlich gibt's immer mal den einen oder anderen Favoriten so und den einen oder anderen Liebling, keine Frage. Aber ich glaube schon, der dritte ist mit einer der Teile, auf die sich die meisten Leute einigen können. Eben weil er halt diesen Fun hat, aber weil er halt auch irgendwie kreative Kills hat. Und ja, das wohl Entscheidende war in der Idee von Darabont und Russell, Darabont und Russell, war halt eben, dass sie noch weiter in diese Traumsequenzen reingehen wollten, als es die anderen Filme jemals getan haben. Und das fand ich ja auch das Coole, als der eine sagt, in meinen Träumen bin ich ein Zauberer und plötzlich ist der dann ein Zauberer, ja, und kann laufen so. Das fand, und die andere hat Flickflacks und hier die eine macht mit ihren Butterfly-Messern rum, Kincaid ist richtig stark so. Das fand ich ja cool. Das ist ja, das hat ja schon sowas wie Labyrinth-Vibes und sowas, weißt du?
Ja. Total.
Und ich glaube, Russell hat erkannt zu diesem Zeitpunkt, so Mitte der 80er, Leute gehen aus dem Kino und sagen, I'll be back. Die sagen, keine Ahnung, wenn er tot ist, ist er tot. Ja, weißt du, was ich meine? Also du kommst, also es war ja so die Zeit, in der du aus dem Kino rauskamst oder beziehungsweise einen Film gesehen hast und dann hast du dir ja die Sprüche gedrückt.
Ich habe keine Zeit zum Bluten.
Ja. Genau, ich habe keine Zeit zum Bluten. Was ist das? Blaues Licht? Ja, was macht es? Ja, also, ne, um den Krieg zu überleben, muss man selbst zum Krieg werden. Also ich finde, das ein Stein schlägt niemals zurück. So, also das, die 80er haben dieses Punchline-Kino halt, glaube ich, noch mal auf eine Stufe höher getrieben. Ja, extrem. Weil sie halt wussten, dass die Leute aus dem Kino rausgehen und sich dann diese Punchlines eben um die Ohren hauen, so. Und ich meine, das ging ja noch bis in die 90er rein. Ich weiß ja noch, als ich bei Terminator 2 im Kino war und danach bei McDonald's und alle Leute irgendwie, jeder Dritte hat irgendwie Hasta la Vista irgendwie von sich gegeben. So. Ja, also ich glaube, das hat Russell da echt erkannt und salonfähiger gemacht oder irgendwie mitverbreitet. So. Ja, und glaube ich, ganz guten Erfolg damit gehabt. Ja.
Ja, absolut. Also das als ersten Film abliefern, auch dann gleich sich an einen Franchise wagen, was schon etabliert ist, aber wo natürlich mit so einem dritten Teil auch ein gewisses Wagnis natürlich hintersteckt. Und wenn du dich halt natürlich auch gleich als frischer Regisseur in so eine Fanbase reinbegibst, die es damals natürlich auch schon gab, und weißt halt, du kannst jetzt auch ganz schnell halt verbauen, wenn du jetzt Mist machst. Das ist auch schon für ein Regiedebüt dann trotzdem auch echt eine Bürde irgendwo. Aber er hat's halt mit Bravour irgendwie gemeistert. Und dann auch noch nebenbei mal kurz Patricia Arquette halt auch noch mit gepusht, ne?
Ja, dann ein Lawrence Fishburne noch mit dabei gehabt, so, Frau Langenkamp sowieso am Start. Also, ey, und dann. Also, und dann noch die Eier zu haben, zu sagen, oh ja, okay, bringen wir mal so einen Gag, den wir halt hier keinem erzählen. Es gibt eine Traumsequenz mit einer Fernsehshow. Da ist dann ein echter US-Entertainer namens Dick Cavett. Cavett heißt er, oder Covet. Cavett. Und naja, der interviewt im Traum Zsa Zsa Gabor. Das ist die, die kennt man vielleicht inzwischen nur noch aufgrund der Tatsache, dass sie mit diesem dullen, wie heißt der? Welcher Prinz von Anhalt oder?
Ach so.
Ja, der Pippi-Prinz, oder ist das der? Ich weiß nicht.
Prinz Markus?
Der,
Prinz Markus, nicht
der Markus. Das ist ja der Dings. Das ist ja dieser aufgedunsene. Nee, ich rede von dem Grauhaarigen, der immer Zigarre
Prinz
raucht.
Prinz Ernst August?
Nee, das ist der mit der Brille und braunen Haaren, der mit dem Regenschirm.
Aber der ist der Pippi-Prinz.
Das ist der Pippi-Prinz, okay. Nee, ich rede von dem anderen, der, ach, ich muss jetzt den Namen einmal googeln. Shit. Ehemann Zsa Zsa Gabor. Wo doch alle Welt
Frederik war. Von Anhalt.
Frederik von Anhalt, genau. Genau. Das ist der Ehemann von Zsa Zsa Gabor und Zsa Zsa Gabor ist in Nightmare 3. Warum ist Zsa Zsa Gabor in Nightmare 3? Weil Dick Cavett hat gesagt, also durfte sich aussuchen, wen er in dieser Traumsequenz interviewen. Wenn er da interviewt, damit Freddy quasi sie umbringt, die Interviewpartnerin. Und er hat gesagt, ich nehme Zsa Zsa Gabor, denn das ist die dümmste Person, die ich jemals in meinem Leben getroffen habe. Und die würde ich niemals in meine Show einladen oder irgendwie freiwillig interviewen. Und wenn dann, warum nicht hier?
Ja, okay, das ist geil. Das wusste ich gar nicht, das ist ja mega.
Also, die Eier musst du dann dafür nochmal haben, weil wenn das, glaube ich, während des Drehs rauskommt, dann hast du da auch einen Drehtag, der eigentlich für den Arsch ist, ne? Also.
Ja, komplett. Komplett, geil.
Ja. Gut, so.
Sollte häufiger passieren, einfach Leute einladen in seinen Film, um sie eigentlich zu dissen. Ohne, dass sie es mitbekommen.
Ja. Weiter im Text. Ja, aber das war ja schon mal eine sehr schöne, wie soll man sagen, Visitenkarte, ein sehr schönes Ausrufezeichen, was er damit gesetzt hat. Und er konnte sogar weitermachen. Denn er entschied sich danach, beziehungsweise es kam dazu, dass er Regie führte bei einer Neuverfilmung, bei einem Remake von einem Science-Fiction-Horrorfilm aus den 50ern. Der da hieß The Blob. 1958 entstanden als Schwarz-Weiß-Film, soweit ich das weiß. Und ja, er und Frank Darabont haben halt gedacht, komm, das können wir noch mal neu machen. Ich denk mal, vielleicht auch inspiriert durch The Thing. Warum? Also, und die Fliege vielleicht ja auch. Also, ne, sind ja ebenfalls Remakes, die erfolgreich in die 80er Jahre transportiert wurden, so. Und was soll man sagen? Der Blob, eine, sag ich mal, merkwürdige, gallertartige, rosafarbene Substanz, landet irgendwo in einem Wald bei einer Kleinstadt, befällt einen Obdachlosen, der wird ins Krankenhaus eingeliefert und dadurch kann sich dieser Schleim in der Kleinstadt verteilen und nach ziemlich viele Menschen auf ziemlich üble Art und Weise zersetzen und, weiß ich nicht, einen Abfluss runterziehen und so weiter und so fort. Also The Blob, ich glaube, wir hatten den schon mal auch hier irgendwo besprochen, ne? Kann es sein?
Ich meine, auch schon mal hier gesprochen, schon mal, ja.
Ja, also ich weiß die genaue Folgennummer nicht, aber ich meine, wir hatten schon mal etwas prominenter über den Blob gesprochen. Ich kann eigentlich nur meinen Worten nach wie vor bekräftigen, so, ich habe den jetzt gerade noch mal als Vorbereitung hier auf die Folge ein bisschen durchgeguckt, so, und ja, hinten raus, finde ich, verliert ein bisschen an Schwung, obwohl da die mal also deutlich mehr Action passiert. Ich mag aber eigentlich so diesen ganzen Auftakt von dem Film, wie er seine Figuren aufbaut, wie er die Kleinstadt inszeniert, wie er den Schleim reinkommen lässt, und ich sag so, die größeren oder beeindruckenderen Effektshots sind für mich noch so in der eher Vorstufenphase der Eskalation.
Mhm. Ja, absolut. Und ich meine, er hat ja auch, der braucht ja auch relativ lange, bis es losgeht so richtig, weil er sich ja schon viel Zeit auch nimmt, hier diese Kleinstadt zu charakterisieren. Du hast, ich finde der Film, das ist mir im Rewatch aufgefallen nochmal vor 2 Jahren, der hat voll die Stranger Things Vibes. Also wenn du den jetzt aus heutiger Sicht guckst, oder generell halt diese typische King-Dynamik auch so ein bisschen mit so einer Kleinstadt und irgendwie ein paar Kids und dies und das. Also ich finde, der hat der hat die Essenz davon eigentlich genau dieses 80s-Abenteuer-Kinos, bevor es natürlich dann auch deftig und eklig wird. Aber da verlässt er sich jetzt ziemlich viel Zeit. Es ist nicht alles tiefgreifend oder so, also es ist nicht irgendwie super deep charakterisiert, aber er nimmt das schon ernst, das Setting, und will trotzdem halt eine Geschichte darum erzählen, nicht nur auf Effekte gehen. Und ich finde, das macht er echt gut. Aber generell sind natürlich auch die Effekte das Highlight des Films, ne? Weil ja, du hast halt die FX-Künstler auch von der Fliege mit am Werk und sowas, merkst du auch. Der hat sich da echt gute Leute damals geholt. Und das ist schon alles richtig, richtig saftig und eklig und immer noch richtig gut gealtert auch. Es sieht immer noch richtig geil aus. Ey, und der ist halt also knackig so, und es ist wirklich gilt ja auch nicht zu Unrecht als auch eins der besten Horror-Remakes überhaupt, weil er sich einfach da wirklich was überlegt hat und das einfach richtig im Zeitgeist eingefangen hat und nicht an den falschen Stellen gespart hat.
Und halt auch irgendwie die Tricks so vom Compositing clever, sag ich mal, zusammensetzt, so, ne? Also oftmals sieht man ja quasi, dass es entweder im Hintergrund stattfindet oder halt im Vordergrund stattfindet, so. Aber das Zusammensetzen, wenn man sich das jetzt in HD anschaut, ich finde, das sieht echt noch erstaunlich gut aus, weil er es halt im A natürlich dann auch in den richtigen Gelegenheiten macht, aber irgendwie diese Masse, weil sie schon so komisch, pink und fremdartig ist, da finde ich, da stört es nicht, dass sie sich so ein bisschen von dem Rest der Umgebung absetzt, weil es halt ein Greenscreen ist oder halt eben eine Rückprojektion, ne? Und das haben die teilweise echt geschickt gemacht. Auch so Sachen wie, dass sie zeigen von, die Kamera befindet sich unten auf dem Boden und zeigt, wie Kevin Dillon rennt, und über ihm an der Decke glitscht quasi der Blob so entlang. Und du siehst, es sind zwei verschiedene Aufnahmen. Es ist einmal von unten, wie Kevin Dillon rennt, und es ist einmal wahrscheinlich, naja, so umgedreht, den Schleim irgendwie runterfließen lassen. So. Und das haben sie halt übereinander gelegt. Und das ist clever. Das ist, finde ich, echt ganz geschickt gemacht. Vor allem, weil das Framing halt auch so eng ist. Du siehst halt nur links und rechts diese beiden grauen Wände, zwischen denen halt Dillon umherrennt. Und oben hast du halt, ja, halt einfach nur diese relativ graue Decke halt so. Und das passt ganz gut. Das passt, also finde ich aus wenig Mitteln oder beziehungsweise aus geringen Mitteln ein echt sehr, sehr schöne und glaubhafte Ergebnisse rausgeholt.
Absolut. Und trotzdem auch gleichzeitig wieder so ein bisschen leichtfüßig.
Ja.
Nicht zu ernst. Auch mit gewisser Komik hier und da ab und zu. Also hat er schon ein Händchen für gehabt, das einen guten Horror zu erzeugen mit guten, auch krassen Effekten und trotzdem das Ganze irgendwie so ein bisschen zugänglich und seicht zu machen.
Obwohl ich finde, der Blob ist schon grimmig, ne? Also, wenn er den Typ da diesen Müllzettkleinerer runterzieht, oder halt den Abfluss, wie man es nennen möchte, das finde ich schon hart oder zornig so. Dann das Kind, was dann in dem Schleim landet, da kennt er ja auch keine Gnade. Ja. So. Und ey, also diese Telefonzellen-Szene, ich, keine Ahnung, was ich da sehe. Aber es sieht wirklich so fies aus, ey.
Und ja, schon. Aber es ist halt wie bei Freddy auch so. Es waren immer trotzdem kleine Gags drin, die es kurz auflockern so. Es war nie zu 100% eben so auf Todernst. Und das passt ja auch zum Film total.
Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Ja, und dann kam's. Dann kam der große Film oder der große Durchbruch. Wie soll man sagen? Für ihn nicht unbedingt, aber zumindest für Jim Carrey und eben Cameron Diaz. Denn 1994 sollte Chuck Russell dann eben ein Filmprojekt übernehmen, das schon seit einiger Zeit in Hollywood rumgeisterte. Aber keiner kam so richtig irgendwie mit dem Ding aus dem Quark, beziehungsweise wusste man nicht, wie man das Ganze angehen sollte. Denn es war eigentlich als Horrorfilm vorgesehen. Und dann verstehe ich auch, wenn jemand wie Chuck Russell quasi mit Nightmare 3 und der Blob, ich weiß jetzt nicht, ob der Blob besonders erfolgreich war, aber immerhin so erfolgreich, dass er zum Beispiel zu Tinos Lieblingsfilm von Chuck Russell geworden ist. Aber ja, ich kann schon verstehen, warum man dann plötzlich Chuck Russell angefragt hat, weil man die ganze Zeit dachte, man möchte hier eigentlich einen Horrorfilm machen mit Die Maske. Ich meine, der Typ setzt das Ding auf, eine Holzmaske auf und wird danach zu irgendwas, zu einer anderen Gestalt, zu einem anderen Menschen. Jekyll und Hyde. So. Ja. Aber Chuck Russell war wohl derjenige, der gesagt hat, ey, das kann nichts anderes werden als eine Komödie, ein Musical, ein Comic. So. Das muss ausgeflippt sein. Und hat halt Tex Avery und eben dieses pumpende Herz und die heraustretenden Augen, die ausrollende Zunge, so hat das alles irgendwie mit ins Spiel gebracht und ja, wurde quasi engagiert, um das zu übernehmen und hatte wirklich Glück, dass man ihm da eine Menge vertraut hat, denn ja, Jim Carrey war zu dem Zeitpunkt zwar schon ein Begriff und schon ein Name, so, aber auch der musste dieses Projekt erstmal irgendwie stemmen. Und beziehungsweise, man war sich ja nicht so sicher, ob das wirklich funktioniert. Gerade dann auch mit dem gelben Anzug. Und dann, ja, dann hat er halt wirklich durchgeboxt, dass Cameron Diaz, weil sie eben halt in den Proben wohl einfach eine unvergleichliche Chemie hatte mit Jim Carrey, hat er es halt wirklich geschafft, diese wirklich unbekannte Darstellerin als Hauptrolle dadurch zu boxen. Plus noch so ein paar andere Entscheidungen, die ja auch nicht üblich waren. Peter Green zum Beispiel, der spielt ja einen Bösewicht. So, den kannten wir als Zed aus Pulp Fiction. Wenn du halt Pulp Fiction im gleichen Jahr schon gesehen hattest. Vorher nicht wirklich. So. Und was soll man sagen? Das Ding war ein voller Erfolg. $351 Millionen hat er gemacht.
Ja, an Box Office, ja. Ich habe irgendwie so geguckt, eben The Blob war ein tatsächlich ein Flop.
Ja.
Der circa 10, ist nicht genau bekannt, zwischen 10 und 19 Millionen ist ungefähr so estimated, gekostet und hat am Box Office nur 8,1 gemacht. Also der war tatsächlich ein Misserfolg. Aber ja, das hat er dann mit Die Maske auf jeden Fall wieder reingeholt.
Der selbst irgendwie $23 Millionen gekostet hat.
Ja. Ja, auch nicht wenig.
Und Russell sagt ja wohl, oder hat ja wohl bis zuletzt immer gesagt, sein größter Spezialeffekt war tatsächlich Jim Carrey. Weil er halt mit Jim Carrey so eine Art, ja, die haben so eine Art Sprache und Stil erarbeitet, wo er, oder mit dem er quasi Jim Carrey anweisen konnte, wie weit er geht, um dann quasi den Rest von den VFX-Artists übernehmen zu lassen und hat halt dann dadurch irgendwie, naja, Carrie ermöglichen können, möglichst expressionistisch und ausschweifend mit all seinen Gestiken und so weiter zu sein, so, ne? Also das muss ihm wohl sehr gefallen haben. Das war wohl so ein richtig eigener Code, den die da entwickelt haben. Ich glaube, den haben sie sogar betitelt. Warte mal, ich habe das mir irgendwo hier mal notiert gehabt. Wind up and pitch Stil. So haben sie es bezeichnet.
Okay.
Ja, also, weiß ich nicht. Wenn er zum Beispiel seinen Kopf dreht, dann hat er ihm gesagt, er bräuchte einen größeren Schwung und muss genau da enden, weil ab da geht dann halt irgendwie die VFX los, so, und, ja. Ey, was soll man sagen? Ich finde, man kann sich Die Maske immer noch angucken.
Ich habe den halt wirklich ewig nicht gesehen. Also nee, wirklich 20 Jahre nicht oder so.
Ich glaube, ich habe den letztes Jahr oder vorletztes Jahr, allerspätestens habe ich gesehen, nochmal, weil ich bei Sean David drüber gesprochen hatte und ich finde, den kann man sich immer noch problemlos anschauen. Aufgrund eben, naja, ja, dass der ganze Film halt eben wie so ein Comic und wie so ein Musical daherkommt, finde ich, machen die VFX tatsächlich immer noch ein stimmiges Gesamtbild aus, so. Oder tragen
die ja, haben ja auch Industrial Light and Magic gemacht, ne?
Ja, ja. Also. Ja,
ich muss den nochmal gucken irgendwann. Ach, der ist bei HBO Max tatsächlich.
Süße.
Gut zu wissen. Ich muss den, glaube ich, nochmal gucken. Ja, ich meine, es basiert ja auf einer Comic-Vorlage, ne? Und da haben ja immer alle schon gesagt, ne, ja, der Comic ist halt ein bisschen düsterer. Das ist nicht ganz so lustig und so verrückt, sondern auch teilweise ein bisschen dark. Aber es haben auch viele wohl gesagt, es ist gar nicht so weit weg zu dem, was Jim Carrey da eigentlich macht, weil auch der Comic ist wohl sehr Slapstick. Es ist nur so ein bisschen vom Ton halt ein bisschen ernster, ein bisschen grimmiger, ein bisschen düsterer. Und ja, das gibt der Film wohl nicht ganz wieder halt natürlich. Aber ja, ich bin mal gespannt. Haben wir jetzt ja auch schon gehört, eine aktuelle News, Sebastian Vanicek, der Regisseur von Evil Dead Burn und Vermin, der will ja ein Remake machen, ein brutales Horror-Remake.
Ja.
Weiß ich nicht.
Ja, ey, weiß ich nicht. Ich finde gerade dieses, ey, ich meine allein diese Musical-Szene gegen Ende, glaube ich, zum Beispiel, wo er mit den Polizisten da diesen Rumba da tanzt, glaube ich, weißt du, da gibt es diese Belagungsszene oder so eine Art Belagungsszene. Weißt du, für sowas mussten die ja echt kämpfen. So, und ich finde, das macht aber gerade diese irre Energie des Films irgendwie aus. So, und ich muss auch sagen, die Maske war mir vorher kein Begriff. Durch den Film ist sie mir erst ein Begriff gewesen, so dass ich dann irgendwann mir mal hier einen Comic geholt habe von Lobo, wo er gegen die Maske antritt. So.
Ja. Da gibt es auch diese ganzen weirden Crossovers da.
Ja, ja. Auch. Aber das ist ein geiler Comic. Also wirklich, das ist ein geiler Comic. Ich habe den sehr geliebt. Ich habe ihn leider nicht mehr gefunden in meiner eingelagerten Sammlung. Ich hoffe, ich habe die noch irgendwo. Ich muss noch mal ein bisschen genauer durchgehen. Aber ja, ey, ich bin ein großer Lobo-Fan früher gewesen und das war eine der besten Geschichten.
Funny, okay.
Und jetzt auch mal ehrlich, ne? Guck mal, du sagst, ey, die Maske. An was denkst du sofort? Du denkst sofort an Jim Carrey mit dem grünen Gesicht,
diesem riesen gelben Anzug.
In dem gelben Anzug, in diesem riesen Hut. Weißt du, warum der Anzug gelb ist? Hm. Weil das einer seiner ersten, also weil seine Mutter hat ihm zu seiner ersten Auftritte, Stand-up-Comedy-Auftritte, Jim Carrey einen gelben Trainingsanzug, glaube ich, mitgegeben. Weil sie gesagt hat, dadurch fällt er auf jeden Fall schon mal auf. wenn er nicht lustig genug ist, wird er auf jeden Fall aufgrund seines gelben Anzugs in Erinnerung bleiben. Und das hat Jim Carrey für diese Rolle der Maske in dem Film einfach dann übernommen und hat gesagt, ey, ich möchte diesen gelben, was ist das, so ein Tuxedo oder halt so einen gelben Anzug haben.
Ja.
Und wie oft siehst du diesen Film oder wie lange siehst du diesen Anzug? Du siehst ihn für insgesamt, glaube ich, 5 Minuten.
Echt? Ist nur so wenig?
Das ist nur so wenig. 5 Minuten, glaube ich, ist das, weil ansonsten ist er ja in zig anderen Verkleidungen und so. Und
ja, stimmt, der verwandelt sich ständig.
Ja, und verwandelt sich ständig. Aber in diesem gelben Anzug, das ist halt bei seinem ersten Auftritt in diesem Club, wo er halt auch mit Cameron Diaz dann tanzt. So, das sind, und dann glaube ich, einmal später taucht er nochmal irgendwie ein, zweimal kurz so damit auf, aber das sind insgesamt, sind das glaube ich so 5 Minuten, die der mit dem gelben Anzug zu sehen ist. Und krass, das ist schon.
Hätte ich jetzt aus dem Kopf gesagt, der ist jeden halben Film in dem Anzug.
Ja, aber ist er nicht so, ja. Also krass. Oder sagen wir es mal so, es ist im Verhältnis gesehen erstaunlich wenig, aber es hat gereicht, um diese Figur ikonisch zu machen. Also genau dieses Outfit hat die Mama von Jim Carrey wirklich ganz gut gewusst.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Der gelbe Anzug von Jim Carrey ist das, was Rizos blaue Haare heute sind.
Ja, ja, aber so ist es halt, ne? Irgendein Merkmal?
Irgendein Merkmal haben, ja.
Ja. Aber ja, ich muss sagen, ich
habe dann damals nur im Fernsehen auch die Maske Cartoonserie geguckt. Die lief ja dann auf ProSieben und so.
Ja. Ja, da war ich vorher bei Beetlejuice, da hatte ich dann auf die Maske nicht mehr unbedingt so viel Bock. Ja. Aber ja, ich finde, man kann sagen, die Maske war schon für sämtliche Beteiligte ein guter Erfolg. So. Gerade für Jim Carrey, aber halt eben dann auch für Cameron Diaz und so weiter und so fort. Und dann ist es halt meiner Ansicht nach auch klar, warum man dann 2 Jahre später bei Chuck Russell anklopft und fragt, ob er nicht Bock hätte, den neuesten Schwarzenegger-Film zu machen.
Naja, klar.
Natürlich. Und Erasure aus dem Jahre 96, den habe ich mir tatsächlich jetzt auch nochmal angeguckt. Und ich muss sagen, ich weiß noch, ich war im Kino damals und naja, es war nicht so das bombastische Erlebnis. Ich war so ein bisschen, man kam da so ein bisschen so, Ist kein True Lies, ne? Ja, aber also man kam halt mit einer kleinen Ernüchterung so aus dem Kino. Ey, jetzt gucke ich mir den Film an und ja, ich muss echt sagen, der funktioniert eigentlich eine Stunde lang sehr, sehr gut. Unabhängig von, sage ich mal, dieser Fallschirm-Action-Szene und den Effekten, die dabei zum Einsatz kommen oder halt den CGI-Krokodilen, die da zum Einsatz kommen. Ja. Ja. Aber, und das finde ich ja wieder das Coole, da merkt man ja halt, dass das, woher dann, aus welcher Schule so gesehen Russell kommt, die Krokodile waren nicht nur CGI. Die waren auch praktisch. Also da hat er schon so einen Mix gemacht aus praktischen Effekten. Der ein oder andere, der kriegt ja einer wirklich den Arm abgerissen, ne? Mhm. Ja, also das fand ich schon, sag ich mal, da merkte man dann, okay, hier ist Chuck Russell am Werk, denn hier wird's ein bisschen saftiger so, ja. Ich fand James Caan ist in dem Film meiner Ansicht nach herrlich fies. Den gucke ich sehr gerne dabei dazu. Super. Wie er da den Bösewicht memt so. Und ja, ey, ich finde, eine Stunde lang funktioniert der Film echt richtig, richtig gut. Ja, und dann kommen halt so die letzten 40, 45 Minuten, die sind dann so ein bisschen zerdehnt. Und ja, dieses Finale ist auch ein bisschen komisch. So, also man denkt, ja, es ist alles vorbei. Ah, nee, ist doch nicht vorbei, aber doch schnell, dann kommt noch mal schnell ein Ende. So, fand ich auch nicht so ganz glücklich. Aber ich muss sagen, alles in allem, wenn ich mir mal zum Vergleich jetzt so zig andere, wie soll man sagen, routinierte Actionfilme, die auf Amazon Prime oder Netflix erscheinen, da ist mir so ein Eraser echt ein bisschen lieber.
Ja, auf jeden Fall. Sehe ich auch so. Ich finde den auch immer noch echt solide. Der macht Spaß. Der ist jetzt neulich ja auch neu aufgelegt worden in 4K, glaube ich, in neuen Editionen auch. Gab ja noch ein Re-Release von einer Weile. Deswegen, ich finde den auch immer noch echt sehenswert, sag ich mal. Das ist echt einer der, ich finde, das ist einer der Schwarzenegger-Filme, über die man am wenigsten redet. Der geht immer, finde ich, in seiner Vita echt auch extrem unter. Und ohne jetzt nochmal reinzugucken, hätte ich auch jetzt nicht sagen können, dass der von Russell ist.
Ja, ich finde, an manchen Stellen merkt man es, wenn er halt entweder so ein bisschen, ja, auf One-Liner-Humor versucht.
Mhm. Ja gut, ich mein, das gehört ja auch zu Arnie ein bisschen dazu. Ne?
Klar. Gehört auch zu Arnie dazu, aber es sind halt nicht die besten One-Liner. So viel muss man halt sagen.
Ja, okay. Ja.
Und dann aber auch, wie gesagt, in so Gewaltspitzen, finde ich, merkt man halt immer, das ist dann schon nochmal so sein Touch, der da irgendwie zum Tragen kommt. Wie gesagt, ich war echt überrascht, ich hatte das nicht mehr in Erinnerung, dass dem einen Handlanger von James Caan, dass dem da der Arm komplett abgebissen wird von dem Krokodil. Und du siehst halt wirklich, wie das Ding weggerissen wird. Also,
ne, eine gewisse Härte hat er schon, auf jeden Fall.
Ja.
Das stimmt. Fun Fact, es gab ja einen Nachfolger, ne, zu Eraser.
Ja, ja.
Eraser Reborn von dem Regisseur von Deep Blue Sea 3.
Wow.
Und ich sterbe auf diesem einsamen Hügel, aber ich sag immer noch, dieser Typ, John Polk heißt der, das ist ein richtig guter Handwerker.
Okay.
Weil Deep Blue Sea 3 war überraschend gut. Dafür, das ist der... Ja, dafür, dass es ein drittes, so halboffizielles Sequel zu einem Hai-Film aus den 90ern ist. Der zweite war eine Katastrophe, der ist auch nicht von dem. Aber der dritte Deep Blue Sea war wirklich, da habe ich mich komplett, war ich komplett so, what the fuck, warum sieht das alles so solide gut aus für so ein Micro-Budget? Und das gleiche ist bei Eraser Reborn, der muss auch irgendwie $3 gekostet haben und es sieht trotzdem alles wirklich solide aus. Der schafft es wirklich aus Scheiße, so zumindest, also aus wenig Geld und wirklich Micro-Budget, schafft er es irgendwie immer, einen Film nach Film aussehen zu lassen. Und dafür muss ich sagen, kurzer Abdrifter gerade, aber das rechne ich dem an, das kriegt er wirklich hin. Da haben andere ganz, ganz andere Probleme mit.
Ich meine, ich habe das sogar gehört, dass Eraser Reborn tatsächlich echt überraschend anständig aussieht. Dafür, dass es halt eben so ein Direct-to-Video-Ding ist.
Genau.
Aus dem unteren Preissegment, so. Naja.
Aber das nur mal kurzer Sidequest. Ansonsten, wie gesagt, original. Auf jeden Fall. Wer den noch nicht kennt, gerne mal gucken.
Ja, aber irgendwie hat Eraser dann trotzdem Chuck Russell nicht so gut getan, ne?
Nee, irgendwie nicht.
Also, ich weiß nicht, als nächstes kam dann Blessed Child, ein Horrorfilm mit Kim Basinger. Mit Kindern halt. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich weiß nicht, hast du ihn gesehen?
Nein.
Ja. Und ich glaube
aber
auch.
Aber was mich halt, sorry, wollte gerade mal sagen, weil ich eben mal nachgeguckt hatte, fällt mir gerade ein. Es wundert mich halt trotzdem, weil Eraser war trotzdem ein Erfolg. Der war zwar arschteuer, weil der hat, glaube ich, was hat der gekostet? Hätte ich ihm nachgeguckt. Der hat 100 Millionen gekostet.
Ui.
Das müssen die Effekte und alles gewesen sein. Also der war wohl arschteuer. Und der hat 240 eingespielt. 240 Millionen.
Ja, ne, mit Werbekosten.
Aber wahrscheinlich hat es dann wieder nicht gereicht für.
Ist nicht ganz, also ist nicht für die Ansprüche eines Schwarzeneggers, glaube ich, auch. Dann
genau, das glaube ich halt auch. Aber ich finde es krass, dass er so teuer war. Das ist schon, finde ich, heavy irgendwie.
Naja, aber der.
Aber ja, ich glaube trotzdem, ich finde irgendwie so eine Summe für Anfang der oder Mitte der 90er klingt dann trotzdem irgendwie viel. Aber ja, es hat offensichtlich nicht gereicht, damit das Ding als Erfolg durchging. Ne?
Aber, und da kommt jetzt ein Punkt meiner Ansicht nach, wo wir auch, das ist auch so ein Merkmal des Chuck Russell meiner Ansicht nach. Ja, jetzt, gerade nachdem ich jetzt so wirklich viele Filme von ihm hintereinander geguckt habe. Mhm. Ich finde, Eraser bietet schon eine Menge an. Ne? Also, ich sag mal so, in dieser ersten Stunde, von der ich gesagt habe, die ist echt cool, da sehen wir allein schon mal eine Viertelstunde, wie Arnold erst noch mal einen anderen Job erledigt. Also wie wir einfach Arnold dabei zuschauen, was eigentlich sein eigentlicher Job ist. Das nimmt eine Viertelstunde in Anspruch oder noch sogar, oder fast 20 Minuten sogar. Dann wird die Geschichte mit Michelle Williams eingeführt, so. Wo dann Arnold dann hinzukommt, aber auch erst nach einer ganzen Zeit oder nach ein paar Minuten erst so. Und dann geht's ja schon heiter weiter. Dann wird ja Frau Williams ja direkt von diesen Railgun-Kanonen beschossen. So, er bringt sie in Sicherheit. Er muss zu diesem anderen Einsatz. Da wird dann wieder geballert. Dann fliegen sie im Flugzeug. Er stellt fest, oh Scheiße, ich bin reingelegt worden. Es folgt die Fallschirm-Action. Und dann muss er sich ja schon wieder beeilen, um Frau Williams vor James Caan irgendwie in Sicherheit zu bringen, damit er sich, dass James Caan und seine Leute nicht zuerst bei ihr sind. Also schnappt er sich sie, da haben wir dann das Zuspitzen in dem Zoo und dann kommt schon die Action mit den Krokodilen. Dann ist eine Stunde und da ist dann erstmal so ein bisschen Ruhephase oder beziehungsweise dann nimmt der Film sich erstmal ein bisschen mehr Zeit, um so ein bisschen durchatmen zu lassen. Und naja, und dann kommen ja immer noch mal, ne, dann kommt ja der Showdown in dieser Halle und wieder Railgun-Action und so und dann denkst du, es ist alles vorbei und nein, es ist noch nicht vorbei, dann kommt es tatsächlich noch mal. Und dann wird hier nochmal ein großer Twist am Ende rausgebracht. Also ich finde, Russell bietet eine Menge an. Der haut da eine Menge rein. Aber ich finde, das ist nicht immer so ganz gut austariert. So, das heißt, da schleichen sich auch mal irgendwie so ein bisschen schwunglosere Phasen ein, obwohl da eigentlich was passiert.
Mhm. Ja, verstehe. Ja, Eraser ist auch relativ lang. Der dauert auch knapp 2 Stunden.
Ja, genau. Und das meine ich.
Bringt's halt nicht so auf den Punkt.
Ja. Aber ich muss echt sagen, ich fand den echt, gestern hat der mir überraschend viel Spaß gemacht und ich war überraschend so, oh Mann, zu dem war ich aber auch echt ein bisschen
undankbar. Warst du mal fieser, ja.
Ja, okay. zu dem war ich echt gnadenlos. Und ja, Blessed Child habe ich nicht gesehen, aber 2002 kommt dann jetzt ein Film, auf den hatte ich von vornherein gar keinen Bock und ich habe den bis vorgestern habe ich den ignoriert. Ja.
Hast du den nie gesehen vorher?
Noch nie. Noch nie.
Ach, krass.
Ja, Alter, was interessiert mich denn der Scorpion King, Alter? Ich fand die Mumie 2 schon echt scheiße. So, ja, ich hab's gesagt, ich weiß, das ist ein spaßiger Film, aber ich saß damals im Kino und ich fand's echt ätzend. Ich fand's wirklich ätzend. Ich fand, das war viel zu viel digitaler Dreck, der einfach nicht gut aussah. Eine Geschichte, die plötzlich noch weiter gesponnen wurde, obwohl im ersten Teil dafür nie irgendwie eine Grundlage gelegt wurde. Und obendrauf kriegst du dann eins der schlimmsten CGI-Monster der jüngeren Filmgeschichte, so, ja. Und, nee, also, ehrlich, spätestens dann nach dem Drachenkaiser, war dann auch die wirklich gar kein Interesse mehr an diesem Franchise vorhanden.
Hast du denn wenigstens, das heißt, du hast auch nicht die 4 Scorpion King Nachfolger geguckt?
Nein, habe ich nicht. Schade. Aber an denen war Russell ja, glaube ich, nur noch als Produzent beteiligt. Und nicht wirklich als Regisseur, oder?
Nein.
Ja. Nee, wie gesagt, ich war schon bei dem ersten Die Mumie nicht so in der Euphorie dabei wie so viele andere. Und ich, wie gesagt, beim zweiten hat es mich noch mehr aufgeregt, wie schamlos Steven Sommers da. Keine Ahnung, wie schamlos der da alles irgendwie macht, ohne dass es irgendwie einen Zusammenhang ergibt oder so. Das fand ich alles echt ganz, ganz anstrengend. Aber gut, ich habe mir jetzt The Scorpion King reingezogen.
Das ist tapfer.
Und was soll ich sagen? Ja, das war Nonsens. Und es war alles irgendwie Banane und Camp hoch 10. Aber auch hier wieder muss ich sagen, der Film geht 88 Minuten. Er packt da Prince of Persia Action rein. Er packt da Rambo 3 Action rein. Er hat wirklich, er kommt kaum zur Ruhe. So, also beziehungsweise er hat wirklich eine schöne Taktung zwischen ruhigen und zwischen ruhigen und actiongeladenen Szenen. Es gibt ja hier und da ein paar ganz nette Kampfsequenzen. Hinzu kommt Faisal aus True Lies, hier Eomer Theoden aus Herr der Ringe taucht noch mal auf. Hier Michael Clark Duncan. Genau, Michael Clark Duncan ist noch mit am Start. So, ich meine wirklich alle strahlend weiße Szene, alle gestählte 90er Jahre oder beziehungsweise Anfang 2000er Jahre Körper, weißt du, mit den Amazonen und ihren Silikonbrüsten da und so. Aber ehrlich, das ist abwechslungsreich, da passiert immer irgendwas und du hast das Gefühl, alles ist da, du kannst alles anfassen. Wenn ich mir überlege, wie heute so ein Fantasy-Barbaren-Film gemacht werden würde, ja, dann haben wir halt Red Sonja. Und wir gucken in ziemlich viel Leere. So, weißt du, was ich meine? Und ich finde, Scorpion King. Du
guckst die ganze Zeit auf die Greenscreens.
Ja, und Scorpion King, der fährt eine Menge auf. Mhm. Ja. Der fährt eine Menge auf und der veranstaltet eine Menge. Es gibt Explosionen dann noch und Sandstürme und ein störrisches Kamel und was weiß ich so. Also, da ist echt Conan, alles drin. So. Und ja, ich muss sagen, dadurch, dass ich in den letzten Jahren entweder in Sachen so Fantasy-Kino auf dem Low-Level-Segment oder auf dem B-Film-Segment nicht so schön bedient worden bin, wie es früher mal der Fall war, finde ich es erstaunlich, dass mich jetzt es ist ja eigentlich schon Blockbuster-Kino. Nein, nicht Blockbuster-Kino, aber der Film
hat auch. Der doch schon irgendwie. Der hatte nach den Mumienfilmen, hatte der damals schon einen gewissen Bass. Und ich hatte da auch damals richtig Bock drauf, weil ich Mumie mega geil fand. Ja, auch den zweiten. Und und das, als das dann angekündigt wurde irgendwie und The Rock war geil, hat man damals natürlich auch einfach, also ist immer noch, ne, aber damals schon nochmal eine andere Nummer irgendwie und da war er noch nicht so verheizt. Und der Hype war schon damals ganz schön da, muss ich sagen. Also von daher, doch, das war schon so ein kleiner Blockbuster, so gesehen.
Ja, ich meine, der hat ja 60 Millionen gekostet. Ja.
Der war 40 Millionen günstiger als Eraser.
Ja, der hat 60 Millionen gekostet.
Was und ich man finde, ja dann im Finale auch sieht, aber ja.
Ja, aber trotzdem, ey, wie gesagt, dieses Finale dann auch auf drei verschiedenen Ebenen. Ne? Du hast dann The Rock, der kämpft natürlich gegen den Oberbösewicht. Du hast die Amazonen, die versuchen da vor dem Tempel irgendwie alles in Sicherheit zu bringen und du hast Duncan, der unter dem Tempel irgendwie da gegen die Waffen kämpft und während die anderen versuchen, das Sprengpulver zum Zünden zu bringen, so oder zum Knall zu bringen. Also da ist eine Menge los. 60 Millionen, 178 eingespielt und ich tat diesem Film Unrecht. Ich muss es einfach sagen. Das ist Camp, das ist wirklich Quatsch, aber liebenswert der Quatsch irgendwie inzwischen. Auch ein Film so, ich meine, The Rock haben wir echt alle ein bisschen auch uns dran satt gesehen, sage ich jetzt mal.
Ja, meine so. Ich ja genau, ja.
Ja, und
aber damals halt.
Und auch ihn jetzt hier so zu sehen, ja, er ist schauspielerisch noch nicht so ganz drauf. Es gibt noch diesen einen Moment, den er in seinen früheren Filmen immer hatte, dass er einmal die Augenbraue hochzieht, so.
Ja, ja, ja.
Vince McMahon hat mitproduziert, ja, also der Film ist ja mit von WWE produziert worden.
Ja, ja.
Damals noch WWF Entertainment.
Ja.
Also, ich muss sagen, nehme ich heute dankbar an, hätte ich früher richtig schlecht gefunden.
Wir haben einen neuen Scorpion King Fan gefunden. Nice. Also dann doch noch die nächsten vier.
Nee, ich glaube, die nächsten vier werden dieser Messlatte nicht mehr gerecht.
Werden diesen Körper nie berühren. Ja, nee, auf jeden Fall. Ich finde ihn auch echt funny und das ist auch die Effekte sind ja längst nicht so schlecht wie das Ende von Mumie, wo diese halbfertige CGI-Version von ihm da rum, das war ja Katastrophe. Das sieht hier alles trotzdem besser aus, was ich bei dem Budget, wie gesagt, trotzdem amtlich finde auch. Und ja, es ist, ich finde auch, das ist kein schlechter Film.
Nee.
Der ist campy, der ist quatschig, ja, der ist ein bisschen trashy, aber das ist kein mieser Film, finde ich.
Nee, es ist kein mieser Film. Was man vielleicht von den anderen Filmen, die Russell danach gemacht hat, nicht unbedingt behaupten kann.
Ja, da muss wirklich sagen, das war 2002 jetzt. Das war leider sein letztes großes Ding.
Ja, dann kam tatsächlich, naja, ich würde sagen, eine Sache, ein großes Ding hat er noch gemacht. Er war nämlich dann, naja, ein Executive Producer von Collateral, denn von Michael Mann. Tatsächlich war er nämlich mal eine ganze Zeit lang als Regisseur im Gespräch für diesen Film. So. Aber naja, wenn dann ein Michael Mann kommt und wahrscheinlich auch ein bisschen mit Rückenwind von Tom Cruise, ja, dann hast du wahrscheinlich als Chuck Russell, dann, nachdem du halt.
Dann machst du nichts mehr.
Glaube ich, nicht die besten Karten, so, ja. Aber ja, das war so mit das Größte, woran er dann noch beteiligt war. Und dann kam sowohl zwei Filme mit John Travolta, I Am Wrath und Paradise City, der eine im Jahr 2016, der andere im Jahr 2022. Dann kam noch ein Horrorfilm namens Witchboard, der war im 2024, das war sein letzter Film. Der ist auch nicht irgendwie, glaube ich, der ist auch sang- und klanglos untergegangen. Aber was wir auch auf Anraten von Tino noch erwähnen sollen, er hat tatsächlich dann 2019 auch einen indischen Film gemacht. Und ja, ey, wie spricht man es aus? Zhang Li. Ja, und dieser Film, ja, hatte auch einen, und das ist ja etwas, was wir vielleicht auch nochmal hervorheben können, Chuck Russell hat sich ja wirklich immer für Newcomer eingesetzt. Und bei diesem Zhang Li hat er sich auch für einen Newcomer eingesetzt namens Jamwal. Und Jamwal ist jetzt der Mann, der Dalsim in der Street Fighter 2 Verfilmung, oder Street Fighter heißt es, glaube ich, nur der neue Film, ne?
Einfach nur, ja, in der neuen, ja. Ist, genau, in der kommenden.
Genau, der wird Dalsim in Street Fighter verkörpern. Und ich sag mal so, hat vielleicht Russell nochmal einmal wieder einen richtigen Riecher gehabt. So.
Ja, Tino hat uns dafür noch ein Briefing geschickt. Wir sollen doch erwähnen, bitte, dass der Jamwal auch der erste Darsteller war, der so Ultra-Violence in seinen Filmen hatte. Das, was jetzt in den indischen Filmen, Actionfilmen so vorherrscht, eben diese übertriebenste Gewalt und mit harten Kämpfen irgendwie. Und ja, und dass er sagt, am Ende des Tages ist es aber in Zhang Li wohl nicht eingeflossen, sondern es ist mehr so ein Tony Jaa-Film, genau hier wie sein. Welcher war es? Elefant?
Protector,
genau.
Tom Jung.
Denn auch hier geht es wohl darum, dass er zu so einem Elefantenreservoir seines Vaters kommt und da eben gegen Eindringlinge irgendwie kämpft. Es ist quasi nur so ein leichter Tony Jaa-Abklatsch. Aber ja, auf jeden Fall zumindest auch spannend, dass er überhaupt so einen Film dreht in Indien als amerikanischer Regisseur mit so einem Newcomer irgendwie.
Naja, gut, Rennie Harlin hat in China gedreht und so weiter, oder Bruce Willis hat in China gedreht.
Ja. Ne? Also, nee, aber ist klar, aber es fällt halt so komplett aus seiner Vita. Das ist,
ja, ja. Also, ich hatte den auch null auf dem Schirm.
Dito, nee.
Null, ja. Aber ich werde mal Auge machen. Vielleicht kann mir Tino einfach die besten Stellen empfehlen und die gucke ich mir dann an. Aber ja, ich muss sagen, so das Spätwerk von ihm ist leider nichts wirklich, was mich besonders neugierig macht. Was halt schade ist.
Ja, auf jeden Fall.
Aber so ist es dann halt manchmal. Und jetzt, weil er dann nun nicht mehr unter uns, wir bedanken uns trotzdem an dieser Stelle für all das, womit er uns bespaßt hat. Und ich sag mal so, ne, von seinen jetzt, was sind das, 2, 4, 6, 8, 10 Filmen?
10 insgesamt, genau.
Ja, sag ich mal 2, 4, 5 mindestens spaßig, unterhaltsam, anschaubar. Und ja, vielleicht der ein oder andere unter Umständen genießbar. Aber geht bei 10 Filmen, kann man machen.
Es ist halt, finde ich, für so eine Vita, die sehr kurz ist, es ist halt ein sehr beeindruckender Track Record an einflussreichen Filmen, die halt ganz klar ihre Spur hinterlassen haben, die in Franchises zu den besten Teilen gehören. Ein Remake, das sich halt, wo sich alle einig sind, das ist halt extrem gelungen. Eine Comic-Verfilmung, die ein absoluter Hit war. Und dann auch noch einen Arnie-Film drehen. Also er hat irgendwie schon sehr prägnante, wichtige, einflussreiche Sachen gemacht oder mit einflussreichen Leuten gearbeitet in einer sehr kurzen Vita. Also er hat danach auch, in den 2000ern hat er noch ganz viel Fernsehen gemacht. Er hat für Fringe diese Akte X-like-Serie hat er Folgen gedreht und noch andere Sachen. Also er hat ja schon noch Sachen abseits dessen gemacht. Aber dieser reinen Spielfilm-Vita, muss ich sagen, wirklich für die kurze Auswahl. Ich meine, wir kennen das von anderen Regisseuren, die irgendwie, ne, wenn wir uns hier an unsere Quiz-Spiele, wenn wir wieder raten müssten, wie viele 130, 80 Filme manche Regisseure gedreht haben, ja. Wenn du dann in die Vitas guckst und bist dann auch so, ja, okay, von den 130 Filmen sind aber vielleicht auch nur 10, 12 nennenswert. Es kommt ja auf die Relation ja auch der Menge an. Und ich finde halt auf das gesehen mit 10 Filmen, davon so 4, 5, zumindest solche Kaliber abliefern, die bis heute besprochen werden, die bis heute irgendwie jeder kennt, oder viele kennen, die irgendwie einen Einfluss hatten und immer noch besprochen und rezipiert werden und auch in der überwiegend halt wirklich gemocht werden. Das ist halt schon, das muss man erwähnen einfach, ja. Das ist kein schlechter Track Record auf jeden Fall.
Nee, finde ich auch. Also ich finde, der Mann hat genug hinterlassen, dass es wert ist, darüber zu reden und über ihn zu reden. Ich habe gelesen, in der Fangoria gab es wohl ein sehr nettes Porträt zu ihm, die ihn als sympathischen, wenn auch zurückhaltenden Mann beschrieben haben, der immer irgendwie einen Draht zu seinem Publikum hatte, weil er sich selbst halt auch gar nicht erst zu wichtig und zu hoch genommen hat. Ich meine, wenn man sich halt mal überlegt, ne, wem der jetzt halt alles eine Chance gegeben hat, der hat mit The Rock gearbeitet, als es noch keiner wollte oder keiner gemacht hat, so, die sind jetzt den Jamwal, Cameron Diaz, Jim Carrey, so, Patricia Arquette, immer wieder.
Ja, ein guter Enabler, ja.
Ja, immer wieder jungen Leuten eine Chance gegeben, immer wieder irgendwie vertraut, dass die irgendwie cool sind, so. Ey, also.
Und ja, offenbar auch ein Riecher dafür, ne?
Genau.
Das haben ja auch einfach nicht alle, aber war ja scheinbar jemand, der auch erkannt hat, wo Talent ist.
Ja, deswegen kann ich nur mich wiederholen. Vielen, vielen Dank, Mr. Russell. Dreamscape. Ich glaube, wir sollten jetzt alle, weil Tino hat auch, glaube ich, gesagt, er hat den immer noch nicht gesehen.
Tino kannte ihn auch noch nicht. Wir kennen ihn alle drei nicht. Also den müssten wir vielleicht wirklich mal hier besprechen demnächst mal.
Ja, genau. Aber dann lassen wir uns da doch echt wirklich auf die Agenda Dreamscape setzen, dass wir in einer der nächsten Folgen.
Und Hell Knight.
Ja, ich weiß nicht, ob Hell Knight unbedingt sein muss, aber ja, ich meine, man hört immer wieder von Dreamscape. Ne? Der taucht mir halt schon oder der kommt mir immer wieder unter die Augen. So, und dementsprechend will ich diese Lücke jetzt auch endlich mal schließen. So.
Same.
Ich bin ja froh, dass ich schon mit unserer letzten Folge, vielen Dank übrigens an das tolle Feedback zu der letzten Folge da drauf.
Ja, war äußerst positiv, vielen Dank. Ja.
Ich bin auf jeden Fall schon happy, dass ich durch die letzte Folge Threads irgendwie jetzt mal diese Bildungslücke schließen konnte und die ich wahrscheinlich auch nie wieder öffnen werde. Aber ja, also jetzt, wie gesagt, Scorpion King nachgeholt, was für mich eine echt schöne Überraschung war. Und
das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, dass du Scorpion King noch nie gesehen hast, krass.
Naja, was gab's denn für Anreize?
Ja, wie gesagt, also das mag dann auch wieder, weiß ich nicht, an der Generation liegen, aber für uns war Scorpion King damals, war das so, alter, krass, das muss jeder sehen.
Echt?
Nee. Ja, voll. Aber das war halt, wie gesagt, mit The Rock und so, den kannte ich halt aus dem Wrestling und irgendwie war das
Mumie.
Und Mumie fanden wir halt einfach mega geil alle, weil Mumie war immer mega Hype. Das war für uns, war das die Star Wars Episode 1.
Okay.
Habt ihr auch im Kino gesehen dabei?
Ja, siehst du, ich nicht. Wie gesagt, nach Mumie 2 war ich eigentlich durch mit dem Thema. Ja,
okay.
War ich eigentlich echt durch mit dem Thema. Das hat mich dann wirklich nicht interessiert. Und The Rock, muss ich sagen, den habe ich erst durch Welcome to the Jungle so Herz geschlossen.
Ja.
So, ja.
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 Walking Tour,
gut. Und ja, damit ihr uns auch weiterhin in euer Herz schließt, werden wir jetzt auch zusehen. Die letzten Wochen waren vielleicht ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen reich an Action und so weiter und so fort. Wir haben es ja auch hier und da schon mal berichtet. Wir versuchen uns jetzt hier ein bisschen mehr ranzuhalten, ein bisschen mehr Zug reinzukriegen. Seht's uns bitte nochmal nach. Wir halten uns ran. Als nächstes soll jetzt ein Audioflick kommen und dann auch so schnell wie möglich neue Dinge. Wir wollen auch nochmal eine kleine Umfrage und eine kleine Q&A-Folge so in der Art machen. Also Q&A ist vielleicht der falsche Begriff, aber so ein bisschen, wie hast du es immer genannt, André, eine Transparenz-Folge.
Ja, genau, mal so ein Stand der Dinge.
Ja, das wollen wir noch machen und wir waren nur jetzt allesamt wirklich eine Menge unterwegs und man muss das halt irgendwie dann
wir sind viel beschäftigt, ja.
man muss es dann leider echt immer wieder dann ja koordinieren und manchmal passieren dann halt auch eben so Dinge wie heute, dass uns das scheiß Internet so ein bisschen die Suppe verhagelt und ja, wir bitten um Nachsicht und geloben Besserung.
Ja, ich glaube, solange ja die Dienstagsfolgen einfach kommen, sind die meisten ja eh happy. Aber ja, genau, alles andere kommt auch wieder und werden dann ein bisschen, wir müssen uns mal wieder ein bisschen selber koordinieren und wollen euch natürlich da wieder teilhaben lassen vor allem.
Genau.
Wir sitzen ja hier alle im selben Genreboot und genau. Und wenn ihr natürlich gerne auch, wie gesagt, monatlich uns gerne ein bisschen supporten wollt, wisst ihr, wie es geht. Mit Steady könnt ihr in den Shownotes nachgucken. support.genre-geschehen.de kommt in den Club der coolen Mäuse, Genre-Mäuse und dann genau, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unser Projekt ein bisschen supporten könnt. Nur wenn ihr könnt.
Nur wenn ihr könnt. In diesem Sinne, macht's gut, habt eine schöne Woche. Bleibt gesund und ja, schaut doch mal in den einen oder anderen Film von Chuck Russell rein. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.